Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung und es ist für mich eine ganz große Freude, dass ich mit euch heute zusammen sein kann, dass wir uns da zusammenfinden, um den göttlichen Willen zu hören. Es ist nämlich so, dass ich sage jetzt persönlich einfach auch, von Februar bis vor wenigen Tagen, bis Mittwoch, hatte ich eine echte Feuertaufe. Und das Resultat dieser Feuertaufe darf ich euch heute erzählen. Also die Feuertaufe selber, das ist was Persönliches, aber das Resultat, das ist wunderbar. Es gibt nämlich im göttlichen Willen Gaben, die wir noch gar nicht entdeckt haben, die uns noch nicht bewusst sind. Und da möchte ich euch heute einiges sagen. Und wenn der göttliche Wille etwas sagt, dann übergibt er es auch. Er spricht und das Wort ist wirksam, es ist lebendig, das heißt, es beginnt sofort in euch zu leben. Man braucht es nur dann festzuhalten und zu wachsen zu lassen. Und morgen sind noch weitere Gaben vorgesehen. Also für heute einige Gaben im göttlichen Willen, große Gaben für meine Begriffe, also aus meiner Erfahrung, und morgen ebenso. Und um nicht weiter Zeit zu verlieren, fange ich einfach an. Es ist ja die Regel die, dass man mit der Luisa auch beginnt, dass sie hat ja diese Gabe empfangen. Aber heute in unserem Fall möchte ich nicht allzu viel jetzt über ihre Lebensdaten, das hört man eh schon x-mal, wenn man schon öfter an den Einkehrtagen teilgenommen hat, von wann bis wann sie lebte, 1865 bis 1947 in Süditalien. Sie war in Verbindung mit Pater Pio, in geistiger Verbindung und so weiter. Das wissen die meisten von euch ohnehin. Da brauche ich mich heute nicht aufhalten. Deshalb habe ich mir auch heute gedacht, ich erzähle euch etwas von den Lehren, die die Luisa bekommen hat, als sie von Jesus geformt wurde, um diese Gabe überhaupt empfangen zu können, um in dieser Gabe leben zu können. Denn das ist es, was wir brauchen. Und das ist auch ihr Vorbild für uns. Das Vorbild der Luisa. Es ist nämlich so, dass es ganz klare geistige Gesetzmäßigkeiten gibt, die gelten für alle, die gelten für Jesus, Maria, Luisa und für uns in gleicher Weise. Es ist ein geistiges Wachstum, eine geistliche Schule. In diese Schule gehen wir alle. Wir haben sicher verschiedene Voraussetzungen, aber diese geistigen Gesetzmäßigkeiten, die sind unabänderlich, die sind unveränderlich und unverrückbar. Und deshalb ist es auch wichtig für uns, dass wir gewisse Grundwahrheiten, Grundkenntnisse mitbekommen, was wichtig ist, was wir brauchen, um im göttlichen Willen leben zu können. Und ich möchte heute anfangen mit einer Stelle, die habe ich erst vor kurzem gefunden, aus dem Band, also aus dem Buch des Himmels. Das sage ich vielleicht auch noch vorweg. Luisa Picaretta hat ja viel geschrieben, das heißt, es waren eigentlich Diktate Jesu an sie. Es war ihr Tagebuch, das Buch des Himmels. Herr Zischkin ist heute bei uns mit seiner Tochter und bietet seine Schriften an, das heißt die Bücher, die er im Verlag hat. Es gibt die in den ersten drei Bänden, Band 1 ist über das Reich des göttlichen Willens allgemein, Auszüge aus dem Buch des Himmels. Band 2, das ist die Stundenuhr, kennt ihr auch alle, ich erwähne es nur kurz. Band 3 geht es um die Mutter Gottes, das heißt die Lehren der Mutter Gottes zusammengenommen aus dem Buch des Himmels. Gibt es heute sicher auch hier im Haus. Und Luisa Picaretta hat dann noch einige andere Dinge geschrieben. Die Weihnachtsnovene, das Buch Die Lehren der Himmelskönigin für den Monat Mai und die Rundgänge, praktisch eine Grundlage, eine Hilfe, eine Starthilfe wenigstens für uns, um die Rundgänge zu halten. Das ist alles in diesem Buch enthalten. Die Jungfrau Maria im Reich des göttlichen Willens. Und bei der Gelegenheit erwähne ich auch noch das Buch Band 9, Ich klopfe an, das ist eine sehr praktische Anleitung für das persönliche Leben im göttlichen Willen, diese persönliche Beziehung mit Jesus. Ich klopfe an, Band 9, da sind die Stellen zusammengesucht aus dem Band des Himmels, also aus dem Buch des Himmels, wie er sich das vorstellt, wie wir mit ihm leben sollen, wie diese vertraute Beziehung gelebt werden soll, wachsen soll und wie das vor sich geht, dass wir uns umwandeln lassen im göttlichen Willen. Das ist, im ersten Teil sind mehr die Grundlagen, im zweiten Teil dann ganz diese praktischen Hinweise. Was tue ich konkret, um mich innerlich umgestalten zu lassen? Also das Buch, das ist mir auch persönlich sehr lieb und teuer, weil es für unser Leben wichtig ist. Die anderen Bücher, die sind alle auch wichtig, aber das sind mehr, also ja, für die persönliche Beziehung mit Jesus, das ist in diesem Buch drinnen. Das ist mir persönlich sehr, eben sehr lieb. Und da ist ein kleines Büchlein, die ersten Schritte, ist eine Einführung. Beten im göttlichen Willen von Manfred Anders, das kennt ihr auch alles, aber ich erwähne es nur kurz. Und jetzt komme ich zur Luisa. Sie hat ja, das habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, sie hat das dritte Fiat auf die Erde gebracht. Das war das Große. Maria brachte das zweite Fiat, sie brachte den Erlöser auf die Erde. In ihrem Schoß wurde Gott Mensch. Das Wort Gottes nahm die menschliche Natur an in ihrem Schoß. Das zweite Fiat, das ist das Große, das wir der Mutter Gottes verdanken. Und Luisa verdanken wir das dritte Fiat. Deshalb hat Jesus sie öfter auch bezeichnet als die Königstochter. Er stellt sie an die Seite neben seine Mutter. Also seine Mutter steht zur Rechten und Luisa als Königstochter steht zur Linken Jesu. Und es gibt Menschen, die sich darüber aufhalten, kenne ich auch selber, die sagen, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Also sie verwerfen damit dann die ganzen Schriften, sie verwerfen damit die Gabe des göttlichen Willens, weil sie sagen, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Und im Buch des Himmels habe ich jetzt eine Stelle gefunden, die ich euch vorbringen möchte, weil damals war schon dieselbe Problematik, dass es Menschen gab. Sie lasen im Buch des Himmels 1931. Luisa hat geschrieben bis 1938. Sie ist gestorben 1947. Also 1931 schon hat es Priester oder Theologen oder Menschen gegeben, die das gelesen haben und sagten, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Und was Jesus darauf geantwortet hat, das ist hier nämlich wichtig. So, jetzt schaue ich nur kurz. Ich habe da nämlich ein Kapitel über die Luisa angelegt und da ist dieser Abschnitt. In diesem Abschnitt geht es darum, wie Jesus diese Einwände widerlegt. Warum Luisa neben Maria steht, dass es wirklich so ist. Er begründet auch ihre außergewöhnliche Sendung. Sie ist erwählt, den göttlichen Willen bekannt zu machen, damit durch sie sein Reich auf die Erde kommt. Und das ist der Grund, warum sie eine so außergewöhnliche Stellung hat, die Luisa. Es ist einfach nicht ihre Person, sie war eine unscheinbare Frau, das ist nicht ihre Person, sondern ihre Aufgabe, ihre Sendung. Und Jesus beginnt da buchstäblich bei Adam und Eva und das möchte ich jetzt auch, weil da sehen wir das ganze Konzept, welche Stellung Maria in seinem Plan hat und welche Stellung Luisa hat. Und das lässt uns begreifen, die Bedeutung, nicht jetzt ihr individuelles, persönliches, sondern ihre Sendung. Und so sagt Jesus er fängt an da beim Sündenfall an dieser Stelle 1931, im Mai, 19. Mai 31. Er erklärt Luisa, als der Mensch praktisch gefallen war, ist seine Liebe nicht verlöscht zu ihm, sondern im Gegenteil. Sie fing noch mehr Feuer. Obwohl seine Gerechtigkeit den Menschen strafte und verurteilte, das heißt, er verlor die Gabe des göttlichen Willens, die alle Übel des menschlichen Willens fielen auf ihn herab. Das war die Strafe, die gerechte Strafe für den Sündenfall. Austreten aus dem göttlichen Willen bedeutet Verlust aller Güter. Zugleich aber mit dieser Strafe, zugleich küsste meine Liebe meine Gerechtigkeit. Und sie versprach den zukünftigen Erlöser. Also auf der einen Seite wurde der Mensch gestraft, er musste 4000 Jahre lang warten auf den Erlöser. Gerechte Strafe. Aber zugleich wurde der Mensch praktisch auch von der Liebe Gottes geküsst, also durch die Gerechtigkeit. Das heißt, die Schlange hat zu hören bekommen: Du hast von einer Frau Gebrauch gemacht, um dem Menschen meinen göttlichen Willen zu entreißen. Also dem Menschen den göttlichen Willen wegzunehmen. Und umgekehrt, meinem göttlichen Willen den Menschen zu entreißen. Der göttliche Wille hat den Menschen verloren, sein Kleinod. Und jetzt sagt Gott zu der Schlange: Und durch eine andere Frau, die in ihrer Macht die Macht meines Fiat haben wird, werde ich deinen Stolz zerstören. Und mit ihrem unbefleckten Fuß wird sie deinen Kopf zermalmen. Das bekam die Schlange zu hören. Kennen wir alle aus dem Buch Genesis. Und diese Worte haben die höllische Schlange mehr gebrannt als die Hölle selbst. Sie hat einen solchen Zorn bekommen, dass sie von da an um die Erde gekreist ist, gekreist, rotiert, kann man sagen, in ihrer höllischen Wut, um diese Frau zu suchen. Wer ist diese Frau? Um sie zu vernichten. Oder zumindest zu Fall zu bringen, damit sie nicht ihre Aufgabe ausführen kann. Damit sie ihn nicht schwächen kann und nicht in der Hölle einschließen kann. Jetzt ist er rotiert und rotiert 4000 Jahre lang, und wenn er irgendwo eine Frau gesehen hat, die tugendhaft war, dann hat er seinen Generalangriff gestartet. Er hat auf alle Art versucht, sie zu Fall zu bringen. Und naja, dann hat er gesehen, die ist schwach, die hat Fehler. Nein, das kann die nicht sein, die ich suche. Dann ist er wieder weiter rotiert. Dann ist schließlich doch nach 4000 Jahren jene gekommen, die sein Haupt zertrat. Und bei ihr war es so, er hat eine solche Macht gefühlt, der Feind hat eine solche Macht gefühlt, dass sie ihn niederschlug, und er hatte nicht die Kraft, sich ihr zu nähern. Er kam nicht einmal in ihre Nähe. Und wenn er es versucht hat, also er war so voller Zorn, weil er gesehen hat, dass er ihr nicht ankann. Wenn er es versucht hat, dann war er wieder gezwungen, sich zurückzuziehen, weil sie ihm die Beine gebrochen hat. Er konnte nichts gegen sie ausrichten. Und dann hat er aber gesehen, sie hat gegessen, sie hat geweint, sie hat geschlafen. Das sind diese menschlichen Notwendigkeiten. Und er hat sich selbst überzeugt, die kann das nicht sein. Wenn die eine so mächtige und heilige Person sein soll, die mir den Kopf zertritt, dann kann sie doch nicht den natürlichen Bedürfnissen des Lebens unterworfen sein, so erklärt Jesus. Dann hat er wieder gezweifelt. Und doch, die Mutter Gottes hatte eine solche Macht über ihn, das hat ihn hin und her gerissen. Dann hat er wieder einen Anschlag gestartet, hat ihm wieder die Beine gebrochen. Und so ging das hin und her. Auf jeden Fall, das Resultat war, sie hat ihm das Haupt zertreten. Aber so, sie zermalmte ihm den Kopf, sie schwächte ihn, und doch ist er immer noch frei zu tun, was er will. Die Schlange ist ja immer noch voll am Werk. Und so weiß er, oder er fürchtet, sagt Jesus, eine andere Frau wird kommen nach Maria. Maria hat ihn schon besiegt, aber er darf sich noch rühren. Also da könnte es gut sein, dass es noch eine Frau gibt, die jetzt kommen wird und ihn endgültig sozusagen ausschalten wird, die Hände binden wird. Eine andere Frau, die wird ihm die Tempel niederbrennen, die er immer noch auf der Erde hat. Damit die göttliche Verurteilung, die er auf seinem Haupt hat, das war die Kreuzigung Jesu, da geschah seine göttliche Verurteilung. Die Frau zertrat ihm den Kopf. Er hat es über seinem Haupt. Er weiß, es gibt keinen drinnen mehr für ihn, es ist nur mehr eine Frage der Zeit. Also darum sagt er auch, er fürchtet, dass eine andere Frau jetzt kommen wird und dass es durch diese Frau zur Erfüllung dieses Urteils kommt, zur Vollstreckung sozusagen. Das Urteil wurde vor 2000 Jahren auf Kalvaria gefällt, aber die Vollstreckung steht noch aus. Er darf sich immer noch rühren. Jetzt wartet er, es kommt, fürchtet er eine andere Frau, die das, durch die das geschehen wird. Und der Feind weiß, wenn Gott spricht, dann hat sein Wort die mitteilende Kraft zu den anderen Geschöpfen. Und so war jetzt das, die Tatsache die, dass die Luisa kam. Und sie hat so viel über den göttlichen Willen geschrieben. Und der Teufel weiß aber ganz genau, diese mitteilende Kraft, die kann er nicht stoppen, er kann sie nicht verhindern, er kann sie nicht unwirksam machen. Wenn jetzt die Luisa da ist und die Worte aufschreibt, die Worte Jesu, und die Worte verbreiten sich, dann ist er machtlos dagegen. Er kann nichts dagegen ausrichten. Und so hat der Feind, nachdem er die Verurteilung empfangen hat auf Kalvaria, Ausschau gehalten bis, also die weiteren 2000 Jahre, bis heute kann man sagen, bis zur Luisa, ob es nicht eine andere Frau gibt, die den göttlichen Willen bekannt macht, um ihn herrschen zu lassen. Und jetzt hat er natürlich daraus geschlossen, wenn er die Luisa sah, sie schreibt so viel über das Fiat, dann könnte das diese sein. Und deshalb hat er auch die ganze Hölle losgelassen gegen sie. Wenn wir die Biografie lesen, was sie mitgemacht hat mit ihrer Familie, mit den Priestern, die Anfeindungen, die Verleumdungen jahrelang, das war extrem. Dann auch eben diese höllischen Angriffe, die Dämonen sind ja sichtbar erschienen, haben an ihren Haaren gezerrt, an ihrem Bettzeug. Sie hat kein Auge zugemacht in der Nacht, da war sie noch Jugendliche. Und die haben ihr gedroht in sichtbarer Gestalt und geschrien, wir holen dich, wir schleppen dich, wir nehmen dich mit in die Hölle, du gehörst uns und so weiter. Also ganz schlimme Angriffe über Jahre. Und eben auch die durch die Menschen. Aber dann haben sie gesehen, die weint so viel, das kann die nicht sein. Die Luisa weint so viel, die ist, ja wahrscheinlich haben sie sich gedacht, die ist so schwach. Na, das kann keine Siegerin sein, eine Siegerin weint doch nicht so viel, eine Siegerin ist nicht so schwach. Das kann nicht die sein, die unser teuflisches Reich zerstört. Ich erzähle euch das nur, weil da sieht man, wie dieser Kampf ganz auf Biegen und Brechen geht. Also es ist ja das Thema heute, und erlöse uns von dem Bösen. Und es ist genau die Erlösung von dem Bösen durch den göttlichen Willen. Das macht der göttliche Wille. Der göttliche Wille führt dies aus. Er zerstört das Böse im Menschen und in der ganzen Schöpfung. Und an diesem Eintrag, 19. Mai 1931, da sehen wir, wie verbissen dieser Kampf ist. Die Mutter Gottes kam zuerst, sie war unauffällig, sie hat nach außen hin nichts getan, völlig unauffällig. Sie hat nichts über das Fiat gesprochen, nichts über das Fiat aufgeschrieben, obwohl Jesus sagt es auch an einer Stelle. Sie hatte die ganze Wissenschaft. Die Wissenschaft, die Luisa aufgeschrieben hat, das hat die Mutter Gottes alles in sich getragen. Und noch mehr, sagt Jesus. Aber sie hat es nicht aufgeschrieben, weil das nicht ihre Aufgabe war. Bei der Mutter Gottes war es so, sie sollte den Sohn Gottes empfangen und zur Welt bringen. Durch sie sollte die Erlösung geschehen. Sie hat mit ihrem Sohn das Reich des göttlichen Willens ganz im Verborgenen gebildet, aber sie sollte noch nichts nach außen tragen. Und Jesus erklärt hier auch, die Mutter Gottes hatte nicht die Aufgabe zu sagen, ich bin die Mutter des Wortes, ich bin die Mutter Gottes. Niemand hätte ihr geglaubt, sagt Jesus. Das wäre gerade diese arme, unbedeutende Frau. Und dann sagt er, wenn schon über mich selber so viele Zweifel waren, er hat so viele Wunder gewirkt, unübersehbar, wie kein anderer. Er hat Zeugnis abgelegt, dass er der Sohn Gottes ist, durch seine Wunder. Er hat es auch gesagt und trotzdem haben so viele ihm nicht geglaubt. Dann hätten noch viel weniger hätte irgendjemand geglaubt, dass die Mutter Gottes, also dass Maria die Mutter Gottes ist. Und bei der Luisa ist es eben ähnlich. Dann geht er nämlich über auf ihre Schriften. Die größten Zweifel, also die Zweifel, die ernsthaften Zweifel, die größten Schwierigkeiten, die sie in deinen Schriften gefunden haben, sind diese. Er sagt auch beim Namen, was sind diese Schwierigkeiten. Was ich zu dir gesagt habe, dass ich dich gerufen habe, im Reich meines göttlichen Willens zu leben und indem ich dir die besondere und einzigartige Sendung gegeben habe, ihn bekannt zu machen. Das ist ihre Sendung, einzigartig und besonders. Sie ist jene, durch diese Luisa, durch diese kleine Luisa, die kleine Neugeborene, kam der göttliche Wille in die Welt. Das heißt, er wurde offenbar oder unter den Menschen bekannt. Er kam in die Welt ja eigentlich schon durch Maria und durch Jesus. Aber offenbart wurde er durch Luisa. Das ist ihre Sendung. Sie hat ihn bekannt gemacht. Und ihre Sendung ist praktisch jene, dass das Vaterunser seine Erfüllung finden kann. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das Vaterunser beten wir in dem Sinne, wir bitten um sein Kommen. Es ist noch nicht da. Es heißt nicht, dass dieses Reich schon auf der Erde ist. Wir beten um sein Kommen. Und diese Aufgabe hat die Luisa. Sie ist diejenige, durch die dieses Gebet seine Erfüllung findet. Sie ist eine weitere Frau. Maria war die Frau, die der höllischen Schlange den Kopf zertritt, aber es braucht eine zweite Frau sozusagen, damit dieses Urteil über die Schlange vollstreckt werden kann. Das heißt, die Zerstörung des Bösen in den Menschen. Die Mutter Gottes hat einmal dieses Urteil ausgesprochen, also Jesus hat es ausgesprochen, durch Maria ist das Urteil gesprochen. Aber es ist ja immer noch, wir, die Kinder Gottes, wir leben immer noch unter der Knechtschaft der Schlange, unter der Knechtschaft des Bösen. Es braucht also ein Geschöpf, eine weitere Frau, durch die es geschehen wird, dass das Böse in den einzelnen Erlösten tatsächlich zerstört wird. Das fehlt noch. Und das ist die Aufgabe der Luisa. Und dann bezieht er sich eben auf diese Stelle, wo ich erwähnt habe, sie ist die dritte. Jesus in der Mitte, rechts Maria, links Luisa. Also Jesus stellt Luisa neben die Mutter Gottes. Und da erklärt er so, das sage ich euch auch, weil das wichtig ist, ihr begegnet sich ja auch selber immer wieder diesen, habt vielleicht selber auch Zweifel oder fragt euch, wie ist das möglich? Oder ihr habt schon von diesen Sachen gehört, weil das sind praktisch meiner Einschätzung nach die Hauptangriffspunkte. Also was ich so gehört habe, wenn jemand Schwierigkeiten hat, die bringen in der Regel diesen Punkt vor. Die Luisa soll die dritte sein, neben Maria. Und auch das, in den Vorträgen begegnet mir immer wieder der Einwand, das kann doch nicht sein, es hat so viele andere große Heilige gegeben und die sollen nicht im Reich meines Willens gelebt haben. Und dass jetzt gerade die Luisa da allen anderen vorgezogen werden soll. Wie soll das, was soll das? Das gibt's ja nicht. Und doch ist es so, weil sie eben diese Gabe empfangen hat, um sie bekannt zu machen. Die anderen hatten diese Gabe nicht. So heilig sie auch waren. Und jetzt kommt er auf diesen Einwand, dass ich dich neben die höchste Königin stelle. Also das schlägt doch dem Fass den Boden aus. Sozusagen. Das ist ja unerhört. Und er sagt, wie viele Fehlgriffe. Er meint nämlich, ich habe nicht gesagt, dass du jetzt eine weitere Königin bist. Ich habe nicht gesagt, dass du wie die himmlische Königin bist, sondern ich will dich ihr ähnlich. Das meint er damit. Ich will dich ihr ähnlich. Das gilt auch für uns. Wir sollen die höchste Königin nachahmen. Wir wollen ein Abbild von Maria sein. Ein Abbild, eine Kopie. Ihr ähnlich sein. Und Jesus wollte damit sagen, ich gebe dich in ihre Hände, damit sie dich führt, damit sie dir beisteht, damit sie dich beschützt. Wie tröstlich ist das? Die Luisa hat das von Jesus selber gesagt bekommen. Wir haben ihr Buch. Das ist ihr Erbe an uns. Sie macht das genauso mit uns. Also sie will, ja, er gibt uns in ihre Hände, damit sie uns führt, damit sie uns beisteht, sie uns beschützt, damit wir sie in allem nachahmen können. Und bei der Luisa ist das halt in erster Linie so, weil sie die Erste ist, die Erste von uns. Und das schien ihnen so absurd, dass sie den Sinn dieser Worte auf gravierende Weise missverstanden haben, sagt Jesus wortwörtlich. Den Sinn dieser Worte haben sie auf gravierende Weise missverstanden. Nämlich sie haben dann der Luisa unterstellt, sie hätte behauptet, eine weitere Königin zu sein. Das haben sie unterstellt, das ist nicht wahr. Jesus hat das nicht gesagt und Luisa auch nicht. Dann sagt er, wie viele Fehlgriffe. Ich habe nicht gesagt, dass du wie die himmlische Königin bist, sondern ich will dich ihr ähnlich. Und so hat er schon vielen anderen Seelen gesagt, die ihm lieb sind, erwähnt er da, ich will dich mir ähnlich haben, aber damit sind sie nicht Gott geworden wie ich. Wir werden nicht Gott, im göttlichen Willen werden wir nicht Gott. Wir werden vergöttlicht, wir werden Gott ähnlich, heißt das, aber wir werden nicht Gott. Und ja, die Vorwürfe, dass die Luisa jetzt diese große Sendung haben soll, da meint er dazu, ja, sie tun so, als ob ich nicht die Macht hätte, zu erwählen, wen ich will und wann ich es will. Tun, wie ich will, was ich will, an wem ich will, wann ich will. Gott ist Gott, er ist allmächtig, er ist erhaben. Wollen wir ihm vorschreiben, was er tun darf und was nicht. Jedenfalls sagt er, doch die verbleibende Zeit wird alles sagen. Also es wird die Zeit beweisen, die Zeit wird das bringen, einfach zum offenbar werden lassen, zum Vorschein bringen, dass die Luisa tatsächlich einen einzigartigen Auftrag hat, nämlich den göttlichen Willen bekannt zu machen. Und durch sie wird das Dein Reich komme seine Erfüllung finden. Das ist wunderbar. Und da gibt's nichts, was ihn aufhalten kann. Nichts kann ihn aufhalten. Es ist das Allerwichtigste, dass wir diesen göttlichen Willen kennenlernen, dass wir die Kenntnis davon empfangen. So viel Kenntnis wie nur möglich. Und dass wir ihn verbreiten mit aller Kraft, mit allen Möglichkeiten. Das ist es, was das Böse auf der Erde zerstören wird. Und das kommt dann in den weiteren Vorträgen, wie Gott das vollziehen und vollbringen wird. Also er sagt noch, sie haben nicht bedacht, was mein göttlicher Wille tun kann und was er zu tun versteht. Sie haben einfach keinen Sinn dafür, kein Verständnis, was der göttliche Wille, wer er ist, was er kann, was er tut, was er will. Also er redet von kleinen Geistern, die es nicht verstehen, sich in die göttliche und übernatürliche Ordnung zu erheben. Und sie vermögen es auch nicht, sich vor den unbegreiflichen Werken ihres Schöpfers zu beugen. Und während sie mit ihrem menschlichen Verstand argumentieren, verlieren sie den göttlichen Verstand. Und sie bleiben verwirrt und ungläubig. Sie gehen leer aus. Ja, das ist deutlich genug, denke ich. Das ist, sagt uns alles. Also die Luisa hat den Auftrag, den göttlichen Willen bekannt zu machen. Und sie ist die Erste. Durch sie kam der göttliche Wille praktisch in die Adamskinder. Jesus und Maria waren ja frei von der Erbsünde. Und sie war die Erste, die wie wir in der Erbsünde geboren ist und trotzdem so hoch erhoben wurde. Praktisch, sie empfing die Gabe, dass das Böse in ihrem ganzen Wesen zerstört wurde durch den göttlichen Willen. Und dann kam der göttliche Wille durch sie in die ganze Welt. Also das heißt, er wird in die ganze Welt kommen. Und unser Auftrag ist es eben jetzt auch, dass wir sorgen dafür, dass wir selber einmal so weit kommen, dass das Böse in uns ganz zerstört wird. Das ist das Erste. Und wenn wir mal so weit sind, dann ist das natürlich das Optimum sozusagen für Gott, weil er uns dann mit voller, ohne Einschränkung kann dann der göttliche Wille durch uns wirken und sich bekannt machen. Also ich sehe das selber in meinem Leben, es ist das Erste für uns, dass wir, die Selbstheiligung gilt ja nicht mehr im göttlichen Willen, es geht um die universelle Heiligung, die Heiligung aller. Aber trotzdem gilt für uns, dass wir mal schauen müssen, dass wir selber so weit kommen, dass das Böse bis in die Wurzel in uns zerstört wird. Das heißt der Eigenwille. Weil dann sind wir die richtigen Werkzeuge, die geeigneten. Und das war auch bei Pater Kolbe das Ziel. Und das kommt heute am Abend noch. Pater Kolbe hat die Gabe des göttlichen Willens durch Maria empfangen. In ihm wurde das Böse bis in die Wurzel zerstört. Und er hatte die Führung der Mutter Gottes Er hat sie gesehen, er hat nie großes Aufhebens gemacht. Im Gegenteil, er hat kein Wort darüber gesprochen in seiner Gemeinschaft unter seinen Brüdern. Aber sein Wirken, seine Worte sprechen deutlich davon. Es gibt auch persönliche Zeugenaussagen von Mitbrüdern, die heute schon sehr alt sind, aber die bezeugen, er hat sie gesehen und sie hat zu ihm gesprochen. Und er hatte die klare Gewissheit, es wird der Tag kommen, wo auf der ganzen Erde das Böse zerstört sein wird, in allen Seelen. Und das wird durch Maria geschehen. Deshalb hat er sich so an die Immaculata gehalten. Er wollte ganz in sie umgewandelt werden, ganz vernichtet werden. Das heißt, das Böse, wenn das Böse ganz vernichtet ist in uns, der Eigenwille ganz vernichtet, dann sind wir praktisch buchstäblich gekreuzigt, tot. Und das ist die Auferstehung des göttlichen Willens und unsere. Das ist diese Erlösung von dem Bösen. In jedem Einzelnen muss das passieren. Und der Pater Kolbe hat das gewusst, er hat das selber erlebt und er hat das gewusst, die Mutter Gottes wird das machen. Davon hat ja Grignot schon gesprochen. Er wollte die vollkommene Hingabe an Maria verbreiten, das goldene Buch. Durch die vollkommene Hingabe an Maria, die Andacht, die vollkommene Andacht, das heißt eben dieses ganz hingegeben an Maria, werden die Menschen so weit kommen, dass das Böse in ihnen zerstört wird. Das ist sowas von schön. Und durch diese Andacht, wenn das Böse zerstört wird, das ist das Reich Mariens auf der Erde. Diese drei Thesen von Grignon, Andacht, vollkommene Andacht an Maria, durch diese Andacht kommt das Reich Mariens auf der Erde, das ist eben die Zerstörung des Bösen in den Seelen. Und durch das Reich Mariens kommt dann der dritte Punkt, das Reich Jesu. Und das ist eigentlich das Reich des göttlichen Willens. Grignot hat das nicht so verstanden noch, er hatte noch nicht diese Offenbarung, sondern es ist schrittweise gegangen. Er hat nur diese drei Stufen gesehen. Es kommt durch Maria die Andacht, ihr Reich und dann das Reich Jesu. Pater Kolbe hat nach Luisa diese Gabe empfangen. Er war auch etwas jünger. Luisa wurde geboren 1865, Kolbe 1896. Und er ist vor ihr gestorben und er hat aber sicher nach ihr die Gabe empfangen. Durch Maria, ganz, ganz, ganz klar durch Maria. Und bei ihm war es so, er hat die Gabe durch Grignon, durch das Lesen des goldenen Buches erhalten. Und deshalb ist es auch für uns ganz, ganz wertvoll, wenn wir das goldene Buch lesen. Es ist zwar nicht jetzt die Rede vom göttlichen Willen, vom Fiat, aber es ist die Rede von der Vergöttlichung des Menschen, von der Formung weiterer Gottmenschen im Schoß der Gottesmutter, in ihrem Inneren, durch die vollkommene Hingabe. Das ist die Linie. Auf diesem Weg hat Pater Kolbe die Gabe empfangen. Und deshalb möchte ich euch heute auch anbieten, wer die Weihe an die Immaculata noch nicht hat, kann sie heute ablegen. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, der die Weihe noch nicht hat, jedenfalls. Ja, ich frage gleich, hat jemand die Weihe an die Immaculata noch nicht? Aha, eine einzige. Ja, das ist eine ganz große Hilfe. Da erzähle ich euch auch noch, warum. Und zurück jetzt zur Luisa. Also ja, bei Pater Kolbe war es so, dass er die Gabe über Maria empfangen hat und die Zerstörung des Bösen durch Maria. Und das geschieht durch die Weihe an die Immaculata. Und wir weihen uns dem göttlichen Willen. Bei der Luisa ist es so, wenn wir sagen, leben im göttlichen Willen, wir geben ja unseren Willen Jesus und bitten im Austausch um den göttlichen Willen. Das ist auch eine Weihe. Da gibt es ja auch diese Weihegebete, Weihe an den göttlichen Willen. In den Gebetbüchern von Manfred Anders ist das auch drinnen. Aber jetzt, damit ich mich nicht allzu viel verzettel, ein kleiner Einblick in die Lektionen, die Jesus der Luisa gegeben hat. Ich möchte euch etwas davon vorlesen und ein bisschen näher bringen, weil wir das ganz, ganz dringend, ganz wichtig auch brauchen. Luisa begann im Alter von 12 Jahren, die Stimme Jesu innerlich zu hören. Er hat ihr Lehren erteilt, vor allem über die Tugenden. Und das ist für uns ganz wichtig. Bei den Tugenden bleiben wir nicht stehen, aber sie sind so etwas wie das Fundament. Wenn wir keine Tugenden haben, sind wir nicht fest im Guten. Und wenn wir nicht fest im Guten sind, können wir die Gabe nicht in Besitz nehmen. Den göttlichen Willen in Besitz nehmen können wir erst dann, wenn wir ganz stabil sind im Guten. Und dazu brauchen wir diese Festigkeit. Und das verleiht uns die Tugenden. Den festen, guten Willen, dass durch die Tugenden wird unser Wille gefestigt. Den guten Willen bekommen wir durch die Tugenden. Und so hat er sie vor allem, ja, er lehrte sie viele Tugenden, aber vor allem die innere Losschielung von allem und allen, also von allen Dingen und von allen Menschen, um nur ganz allein Jesus zu gehören. Oft hat er zu ihr gesagt, du und ich und du, wir beide, nur wir beide ganz allein. Das hat er mit ihr ganz konsequent gemacht, also von uns wird es kaum jemand oder niemand in dieser Höhe, in diesem Grad leben können, weil es ist auch die Erwählung, ihre Sendung, die sie hatte. Sie musste so losgeschielt sein, damit sie diesen ihren Auftrag durchführen konnte, damit sie disponiert war, geeignet. Und so hat er sie auch belehrt, zum Beispiel, sage ich nur, weil das für uns auch kostbar ist, wenn wir es hören. Er lehrte mich, wie ich die Menschen lieben konnte, ohne mich von ihm zu trennen. Also auf der einen Seite sollen wir haben Umgang mit den Geschöpfen. Wir sollen uns aber nicht an die Geschöpfe hängen. Wir sollen uns nicht bei den Geschöpfen verlieren. Wir sollen uns nie von Gott trennen, auch während wir mit den Geschöpfen zu tun haben. Und er hat ihr erklärt, wie das geht. Er meint damit, die Geschöpfe als Abbilder Gottes anzusehen. Und das bedeutet konkret, wenn ich Gutes von den Geschöpfen empfing, dachte ich, so schreibt Luisa, Gott sei der Urheber dieses Guten. Und er hat das Geschöpf verwendet, um es mir zu übermitteln. So wurde mein Herz mehr an Gott gebunden, nicht an die Geschöpfe, sondern mehr an Gott. Weil sie immer weitergedacht hat oder geschaut hat, sie ist nicht beim Geschöpf stehen geblieben, sondern sie hat immer gedacht, Gott ist der Urheber des Guten. Er verwendet das Geschöpf, um mir das Gute zu geben. Und umgekehrt genauso empfing ich Verdemütigungen, betrachtete ich sie ebenso, die Geschöpfe, als Instrumente in den Händen Gottes zu meiner Heiligung. So war mein Herz meinem Nächsten gegenüber nicht gekränkt. Also einerseits, wenn sie Gutes empfangen hat durch die Geschöpfe, dann hat sie klar gewusst, es kommt von Gott. Wenn sie Verdemütigungen empfing, dann ebenso, er verwendet sie jetzt, um mich zu heiligen. Das habe ich jetzt in dieser Feuertaufe 4 Monate auch erlebt. Genau so ist es. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Punkt begreifen. Begreifen, wir wollen es ja, wir verstehen es ja auch, was er meint, aber etwas anderes ist es dann im Leben, das wirklich umzusetzen. Ich weiß es ja, ich möchte es ja, aber wenn es soweit ist, dann läuft alles auf der menschlichen Schiene, dann rege ich mich auf, dann kommen alle möglichen, was wird dann noch alles passieren oder was muss ich tun oder was fällt dem noch ein oder was könnte noch mir blühen. Also es läuft alles auf der menschlichen Ebene und man entwickelt Strategien, alles Mögliche. Man betet, ja, die Gebete sind auch nur Teil meiner Strategie eigentlich. Und es läuft auf der menschlichen Schiene, bis wir dann wirklich so weit kommen, das tatsächlich zu leben, das ist der Punkt, wo es hapert bei uns. Ich sage bei mir genauso. Aber es ist eben der erste Schritt einmal der, dass wir das ganz klar verstehen, dass wir darum wissen, dass wir das auch wollen. Und dann braucht es sicher einen Weg der Reinigung, der Läuterung. Gott gibt uns wieder Trost und das Gute durch die Menschen, dann kriegen wir wieder unsere Ohrfeigen und das wechselt sich ab. Das Ziel ist es, dass er uns eines Tages doch so weit bringt. Und es wird gelingen, wenn wir nicht schlapp machen.
Und so hat Luisa das praktiziert. Und sie hatte als Kind mit 12, 13, 14 Jahren, sie hatte die feste Hand eines Erziehers, eines Pädagogen. Die haben wir in der Regel ja nicht so sehr. Wir sind erwachsen, wir lassen uns von niemandem was sagen, wir finden immer wieder Ausflüchte und machen es uns leichter oder wir entsprechen der Gnade nicht so. Wir sind auch blind, wir sind schwerfällig, wir sind begriffsstützig, alles Mögliche. Und daher dauert es bei uns länger. Luisa hatte die Gnade, sie hat Jesus gesehen, er hat ihr gesagt so und so, er war konsequent, unerbittlich. Sie hat ihn nicht bestechen und betören können oder ihm das, wie es die kleinen Kinder verstehen, ihn schwach machen können. Da war er ganz, ganz konsequent. Und so hat er es zustande gebracht, dass sie schon in frühen Jahren so weit kam, diese Lektion zu lernen. So war mein Herz meinem Nächsten gegenüber nicht gekränkt. Sie war nicht gekränkt, wenn sie Tadel, Ablehnung, Demütigung und Negatives empfangen hat. Auf diese Art sah ich alle Geschöpfe in Gott. Welchen Fehler ich auch in ihnen sah, ich würde nie die Wertschätzung für sie verlieren. Wenn sie mich verspotteten, das ist ja schlimm, verspottet zu werden, dann fühlte ich mich gedrängt zu denken, dass sie mir erlaubten, zusätzliche Gewinne für meine Seele zu machen. Wenn ich verspottet werde, dann gibt Gott mir die Gelegenheit, Verdienste zu erwerben, Gewinne für meine Seele zu machen. Wenn sie mich lobten, empfing ich dieses Lob mit Geringschätzung. Sie hat das gar nicht beachtet. Sie sagte sich, heute das, morgen hassen sie mich. Also sie sah auch ganz klar, Jesus hat ihr das deutlich gezeigt, die Unbeständigkeit der Geschöpfe. Einmal lieben sie mich, einmal hassen sie mich. Wir erleben das auch alle in der Familie, im Beruf, im Alltag. Es ist einfach so, das ist der Mensch. Und sie hat sich halt an ihre Unbeständigkeit erinnert und immer daran, sie sind seine Abbilder und er gebraucht sie, wie es ihm gefällt, einmal so und einmal so. Und das aber in allen Fällen, ohne Ausnahme. Es gibt Dinge, wo wir vielleicht sagen, na, aber das ist jetzt zu viel, das halte ich nicht aus, das sprengt meine Tragkraft, das kann ich nicht mehr aushalten. Na, das kann hier nicht mehr zutreffen. Vielleicht gibt es so Fälle, wo wir mit Leuten zu tun haben, aber auch hier ist es so. Es gilt ohne Ausnahme. Und das Ergebnis war, schreibt die Luisa, mein Herz gewann eine solche Freiheit, dass ich es gar nicht ausdrücken kann. Und so hat Jesus sie von den Geschöpfen befreit, von der äußeren Welt, auch von den sinnlichen Begierden und so weiter, von den Leidenschaften, aber auch von den Geschöpfen. Sie war weder gekränkt noch beeinflussbar vom Lob. Nachdem er mich von der äußeren Welt befreit hatte, legte er Hand daran, mein Inneres zu reinigen. Also er war ganz konsequent, pädagogisch, von einem zum anderen, zuerst das Kleinere und dann das Größere, von außen nach innen. Und dann hat er gesprochen durch eine innere Stimme. Es war eben diese Befreiung von den Geschöpfen, von diesen Banden vollzogen. Und er sagte dann, nun sind wir allein. Niemand ist mehr, der uns stören könnte. Bist du jetzt nicht glücklicher als vorher, wenn du einen nach dem anderen zufriedenstellen musstest? Also man will ja den Leuten gefallen. Man möchte seiner Frau gefallen. Man möchte auch den Kindern gefallen, in einer Weise sicher auch. Man möchte ja einen Frieden haben mit allen. Und jetzt wir sind nicht mehr gebunden durch diese Wünsche. Wir wollen nur mehr einen zufriedenstellen, Jesus. Du siehst, es ist leichter, einen allein zufriedenzustellen. Es ist nämlich so, dass sie eine innere Freiheit und einen Frieden bekommen hat durch diese Losschälung, die unerschütterlich waren. Und er sagte zu ihr, und ich sage das euch auch, weil das für jeden von uns gilt, ich habe große Pläne mit dir, solange du mir entsprichst. Ich möchte aus dir ein vollkommenes Abbild meiner selbst machen, von Augenblick meiner Geburt bis zu meinem Tod. Ich selbst werde dich Schritt für Schritt lehren, wie es geht. Das gilt für jeden von uns. Er hat große Pläne mit uns. Er möchte ein vollkommenes Abbild von sich selbst machen. Und dann noch einmal über die Geschöpfe, das erzähle ich euch auch noch, weil es ist so wichtig, dass wir es einmal hören, dass wir es verinnerlichen, dass wir es annehmen, dass wir es wollen. Ich möchte, dass, wenn die Menschen dich demütigen, beschimpfen, dir widersprechen, ich möchte, dass du deinen Blick fest auf mich gerichtet hältst und denkst, dass ich dir mit meinen eigenen Lippen sage, Kind, ich selbst bin es, der will, dass du dies leidest, nicht die Geschöpfe. Da tun wir uns so schwer. Aber das ist sein Wort und das gilt ohne Ausnahme, ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Kind, ich selbst bin es, der will, dass du dies leidest, nicht die Geschöpfe. Wende deinen Blick von ihnen ab, du und ich immer. Und dann erklärt er, warum? Schau, ich möchte dich schön machen, mittels dieser Leiden. Ich möchte dich bereichern mit Verdiensten, an deiner Seele arbeiten, dich mir ähnlich machen. Du wirst sie mir, also diese Leiden, als ein Geschenk geben. Du wirst mir überschwänglich danken und wirst den Menschen, die dir Gelegenheit zum Leiden gaben, dankbar sein und ihnen mit Gewinn vergelten. Genauso ist es. Ich kann euch nur sagen, genauso ist es. Indem du das tust, wirst du aufrecht vor mir gehen. Das heißt, wir sind nicht gedrückt, nicht gebeugt durch diese Leiden, wenn sie uns hassen, wenn sie uns demütigen, wenn sie uns fertig machen wollen. Wir sind aufrecht in dieser Situation. Nichts wird dich jemals mehr beunruhigen und du wirst dich vollkommenen Friedens erfreuen. Das ist seine Schule. Und darum, das Kreuz, wenn wir jetzt reden von der Erlösung vom Bösen, das Kreuz hat hier einen ganz zentralen Platz. Und das Kreuz, das schmeckt uns nicht. Das ist unserer Natur zuwider. Es ist auch natürlich. Jesus sagt auch an einer Stelle, wenn jemand im Kreuz heiter und friedvoll ist, dann ist das ein Zeichen, dass das Übernatürliche in ihm ist, weil die Natur eben sich sträubt. Die Natur leidet und die Natur sträubt sich. Das ist normal, das ist ganz natürlich. Und wir leiden auch, wenn wir so weit kommen, das Kreuz zu lieben, wie ich euch jetzt erzählt habe. Wir leiden ja, wenn die Geschöpfe uns demütigen und hassen und quälen und so weiter und vernichten wollen. Wir leiden. Und doch erfreuen wir uns eines inneren Friedens, der nicht zerstörbar ist, weil wir tiefer blicken. Die Schule des Kreuzes, da kommt noch mehr. Da lese ich euch vor aus dem Kommt und nehmt mein Reich in Besitz, Band 5. Kommt und nehmt mein Reich in Besitz. Da sind einige dieser wichtigen Lehren, da ist das ganze Leben der Luisa in Kurzform auf 60 Seiten, also schon ausführlicher dargestellt. Die Schule des Kreuzes, das ist da alles drin. Ich kann das euch auch nur ans Herz legen, weil das wirklich, wenn wir im göttlichen Willen leben wollen, das ist wirklich wichtig, weil wir sind Gekreuzigte. Im göttlichen Willen sind wir Gekreuzigte. Unser Willen ist gekreuzigt, unser ganzes Wesen ist gekreuzigt. Das braucht uns nicht zu erschrecken, gar nicht zu erschrecken. Man erschrickt, wenn man das hört, weil es die Natur ist, die sich wehrt gegen das Leiden, ganz normal. Aber wenn wir tiefer verstehen und tiefer blicken, dann sieht es anders aus. Das Kreuz wird zum Triumph. Jetzt fällt mir das gerade ein und darum sage ich es auch. Der heilige Paulus hat das verstanden. Der hat gesagt, ich bin der Welt gekreuzigt, die Welt ist mir gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Und vor allem auch, bei euch will ich nichts anderes wissen als Jesus und zwar als den Gekreuzigten. In Jesus, in Christus leben, in Christo auf Griechisch. Es war sein Hauptpunkt, sein Angelpunkt. In Christus leben, Und zwar als den Gekreuzigten. Ich habe immer gedacht, na furchtbar irgendwie. Ja, in Christus ja, in Christus ja, aber der Gekreuzigte, muss das der Gekreuzigte sein und so. Das ist irgendwie, man schreckt zurück. Auferstehung ja, aber Kreuz nein. Und so geht's uns allen. Und jetzt verstehe ich das auch besser, wenn wir die Luisa betrachten. Wir sind Gekreuzigte. Was heißt das? Und gekreuzigt sein heißt, alle Dinge aus der Hand Gottes zu nehmen, nicht aus der Hand der Geschöpfe. Es ist Jesus, der mir das gibt, das Gute und das Leiden. Und das ist das Befreiende. Ja, das kommt nach der Pause, da mache ich es jetzt spannend, weil ich erzähle euch noch was anderes. Aber bitte erinnert mich, diese Kreuzigung im göttlichen Willen, was das ist. Das ist nämlich das Ziel, worum es geht. Das ist der Knackpunkt, der Angelpunkt. Im Ursprung leben, in den Ursprung zurückkehren, heißt gekreuzigt sein, geopfert sein, in jedem Akt. So, jetzt habe ich das falsch. Es gibt nämlich noch ein paar wirklich Gusto-Stückerl von der Luisa in der Richtung. Ja, das habe ich euch eh vorgelesen. Ich selbst bin es, der will, dass du dies leidest. Die Abtötung ist auch so wichtig. Alle Dinge, die du tust, müssen das Siegel der Abtötung tragen. Die Abtötung ist praktisch wie ein Siegel, das heißt das Bild des Königs auf der Münze. Wenn ich etwas tue, meine Akte sind Münzen, jeder Akt eine Münze. Und meine Akte müssen das Siegel der Abtötung tragen. Wenn sie nicht, das bedeutet, er sagt dann auch, wenn sie nicht mit meinem Kreuz veredelt sind, können sie keinen Wert haben. Abtötung, Kreuz, heißt Hingabe meines Willens, meinen Willen geopfert halten. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist unser Motto. Mein Wille ist geopfert im göttlichen Willen. Und er sagte eines Tages, das Erste, Jesus sagte, das Erste, was ich wünsche, ist die Abtötung deines Willens. Nicht des Leibes oder der Seele oder irgendetwas anderes, sondern des Willens. Das ist das Erste. Und er meint auch, er sagt, was er damit meint. Dieses Ich selbst muss in dir zerstört werden. Mein Wille ist der Eigenwille. Das bedeutet, wir behalten unseren menschlichen Willen. Wir verlieren ihn nicht, wir müssen nicht ihn zerdrücken und zermalmen, bis wir ihn nicht mehr fühlen, bis er nicht mehr lebt, bis er tot ist. Der menschliche Wille, er soll leben. Er muss leben, er lebt. Jesus erhält ihn am Leben. Aber er will, dass er sich geopfert hält. Und geopfert hält er sich dann, wenn wir den Eigenwillen verlieren. Also müssen wir unterscheiden unseren menschlichen Willen, das ist der freie Wille, den jeder von uns hat, und den Eigenwillen. Der Eigenwille ist das, wo ich sage, aber ich will, Gott will dieses, aber ich will anders. Dieser Eigenwille, der muss sterben, der muss wirklich sterben. Unser menschlicher Wille, der bleibt am Leben. Der erfährt, wenn der Eigenwille gestorben ist, die Auferstehung. Also muss der Eigenwille absterben, damit unser menschlicher Wille auferstehen kann im göttlichen Willen. Und um das geht's hier bei der Abtötung. Abtötung unseres Willens, das Ich selbst muss in dir zerstört werden. Und dann sagt er auch, was ich jetzt gerade erwähnt habe, ich möchte, dass du ihn für mich geopfert hältst. Für mich geopfert hältst. Damit, und er sagt ein Wort wie das andere, ist total wichtig, damit dein Wille und der meine ein einziger werden. Also es geht um die Verschmelzung. Und mein Wille, mein menschlicher, mein freier Wille, kann dann verschmelzen mit dem Göttlichen, also wirklich eins werden, verschmelzen, wenn mein Eigenwille tot ist. Vorher geht's nicht. Und wenn mein Eigenwille wirklich tot ist, endgültig tot ist, dann nehme ich die Gabe in Besitz. Vorher nicht. Vorher mache ich Akte in ihm, habe die Leihgabe, ich lebe zeitweise in ihm, dann wieder nicht, dann wieder schon, dann wieder nicht. Das göttliche Leben ist zerstückelt in uns. Aber es ist nicht ganz in der ganzen Fülle möglich. Erst dann, wenn das Ich selbst zerstört ist, dieser Eigenwille, dann kann unser menschlicher Wille im Göttlichen auferstehen, dann wird er zu Licht, dann wird er zur Sonne. Ja, das ist unser Ziel. Es ist ein langer Weg, ist klar, weil der menschliche Wille lässt sich nicht so einfach besiegen mit ein paar Worten. Das will ich absolut. Und da gehen wir jetzt dran. Und dann in ein paar Wochen ist das nicht erledigt. Das braucht Jahre. Und dann machen wir Pause. Er sagt nur als Beispiel, die Losschälung hat er ja selber auch gelebt. Er will von der Luisa und auch von uns, dass wir nicht auf das schauen, was die Menschen uns antun. Ich lese es einfach vor. Wenn ich daran gedacht hätte, was die Menschen denken und was sie mir antun würden, hätte ich nicht die Erlösung der Menschheit vollbracht. Aber ich hatte meine Augen auf ihr Heil gerichtet. Also er hat nicht gesehen auf das, was sie ihm antun oder wer das ist. Er hat nur auf die Frucht geschaut. Auf das Heil der Seelen. Und wenn ich Menschen sah, die schlecht über mich dachten und die Gelegenheiten suchten, mir mehr Leiden zuzufügen, opferte ich diese Leiden, die sie mir zufügten, für ihre eigene Rettung auf. Hast du vergessen, dass ich von dir die Nachahmung meines Lebens will und dich an allem teilnehmen lassen werde, was ich erleide? Also Luisa hat das ja auch erfahren, Beleidigungen und durch die Familie, durch die Priester, durch die Umgebung. Weißt du nicht, also er will sie teilnehmen lassen an allem, was er erleidet. Das ist auch unser Weg. Im göttlichen Willen nehmen wir teil an den Leiden Jesu. Und zwar an allem. Das ist keine Kleinigkeit. Deshalb, jene von uns, die da schon tiefer hineingekommen sind, die haben das selber schon erfahren. Das Kreuz wird nicht kleiner. Aber warum? Weil die Gnade größer wird. Die Glorie größer wird. Deshalb wird das Kreuz auch größer. Weißt du nicht, dass die schönste, die heldenhafteste Tat, die mir am meisten gefällt, gerade diese ist, dass du dich für jene aufopferst, die gegen dich sind? Jesus wurde gemartert, gequält, getötet. Und genau für die, die das getan haben, hat er alles aufgeopfert. Ohne einen Hauch von Beunruhigung oder von keine Irritation. Er war ganz auf dieses Ziel in aller Ruhe, in aller Majestät. Er war ganz Majestät. Er war immer auf das ausgerichtet, auf unser Heil.